Herzlich willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Die Macht der Epigenetik. Heute spreche ich über das Thema Meditation. Was Meditation mit dir macht, was Meditation mit deinem Körper macht, wie Meditation auf deinen gesamten Organismus wirkt. Und wir schauen uns natürlich auch an, ja, inwieweit Meditation deine Epigenetik reguliert oder hier Einfluss nimmt. Sicher hast du es schon einige Male ausprobiert. Vielleicht bist du auch ganz neu auf dem Gebiet der Meditation. Meditation ist manchmal so ein großes Wort. Was allerdings dahinter steckt, ist nichts anderes als ein Zustand. Nämlich der Zustand des Seins, des Verbundenseins im gegenwärtigen Moment, der Zustand des Beobachtens im Hier und Jetzt. Und ich werde nochmal im weiteren Verlauf dieser Folge tiefer auch auf Meditation eingehen, wie ich Meditation beginnen kann, wie du Meditation beginnen kannst und was Meditation genau bedeutet. Wenn wir so in die Entwicklung schauen in unserer heutigen Welt, dann hat sich die Gesellschaft und vor allem auch unsere technische Entwicklung, aber auch gesellschaftliche Entwicklung, sehr, sehr große Schritte gemacht, die letzten Jahrzehnte, das letzte Jahrhundert, es ist unglaublich viel passiert. Und teilweise war ein Teil dieser Entwicklung, dass wir uns immer mehr wegentwickelt haben von unserem natürlichen Sein im gegenwärtigen Moment, in dem unser Körper ausgeglichen ist, ausbalanciert ist. Das heißt, wir haben heute einmal eine Leistungsgesellschaft, in der wir uns sehr, sehr viel mit Problemen auf der rationalen Ebene auseinandersetzen. Also wir sind praktisch wenig noch in, ja, beispielsweise Berufen, die wirklich Handwerk erfordern, die uns in den jetzigen Moment bringen, im Sinne von, dass wir einer kreativen Tätigkeit nachgehen oder wirklich eine Arbeit zum Anfassen haben. Das heißt, die letzten Jahrzehnte, auch durch die Automatisierung, durch Maschinen, durch Digitalisierung, hat dazu geführt, dass dieser Sektor immer kleiner geworden ist und wir immer mehr mit dem Kopf, also rational, arbeiten. Bedeutet, wir sitzen häufig an Arbeitsplätzen und unser Verstand ist kontinuierlich aktiv und es geht darum, Probleme zu lösen. Probleme können wir nur in unserem Ego-Verstand lösen, also dafür haben wir unseren rationalen Teil des Gehirns, unseren Neokortex oder unseren gesamten Kortex, unsere Großhirnrinde, der neuzeitlich entwickelte Gehirnbereich, der uns die Fähigkeit gibt zu denken, der uns die Fähigkeit gibt, Probleme zu lösen, Herausforderungen zu meistern, neue Wege zu finden auf rationaler Ebene. Das ist auch unsere Persönlichkeit, unsere Glaubensmuster, unsere Gedanken, das, was wir über uns und die Welt glauben, unsere Werte, Einstellungen. All das ist im Kortex gespeichert und hier lösen wir sozusagen auch die alltäglichen Probleme, mit denen wir in der Arbeitswelt zu tun haben. Dann hetzen wir nicht selten von einem zum nächsten Meeting und sind ständig in dieser Gedankenspirale. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass wir heutzutage nur noch sehr, sehr wenig in diesem Zustand des Seins verbunden sind. Die Menschen früher haben tatsächlich unbewusst meditiert. Und wenn man an die Entwicklung einige Jahrzehnte, vielleicht so Jahrhunderte zurückgeht, da war das Leben zwar härter wie jetzt, es war nicht einfacher, auf keinen Fall, das will ich nicht sagen, aber es war die Tatsache, dass die Menschen mehr in der Natur verbunden waren. Beispielsweise haben sie im Holz gearbeitet, im Wald, haben Bäume gefällt, haben auf dem Acker gearbeitet, haben ja, Saatgut ausgestreut, waren handwerklich tätig. All das war früher noch viel wichtiger und hat viel mehr Zeit der Menschen konsumiert. Und das sind die Momente, in denen ich sozusagen im Hier und Jetzt verbunden bin. Das heißt, ich gehe einer Tätigkeit nach und ich bin nicht ständig mit meinem Ego-Verstand in der Vergangenheit, mit den Problemen der Vergangenheit identifiziert, mit der Zukunft, den Sorgen der Zukunft, sondern ich habe im Hier und Jetzt eine Tätigkeit in der Natur, die ich ausführe. Und das ist schon bereits eine Form der unbewussten Meditation. Ich bin in einem Art unbewussten Meditationszustand, in einem Flow, in dem ich im gegenwärtigen Moment verankert bin, in dem ich dieser Tätigkeit nachgehe. Und wie gesagt, in unserer Welt, auch in der Digitalisierung, Social Media, was uns ständig immer wieder auf rationaler Ebene abholt, wo wir viel in diese Gedankenspiralen kommen, hat genau den gegenteiligen Effekt, nämlich dass wir entweder in der Vergangenheit leben, also uns mit Problemen der Vergangenheit beschäftigen, was alles nicht gut gelaufen ist, woran uns irgendwas erinnert, oder wir haben bereits die Sorgen der Zukunft. Ja, wir beschäftigen uns damit, welche Probleme muss ich noch lösen in meiner Arbeit, in meinem Privatleben, was muss ich noch alles erreichen, was habe ich noch nicht geschafft. Und in diesem Zustand ist ein ganz gewisser Gehirnbereich aktiv, das ist unser Default Mode Network, nennt sich das. Das ist so ein bisschen gleichzusetzen mit unserem Ego-Verstand. Unser Ego-Verstand, das ist praktisch der Verstand, unsere Persönlichkeit, unsere Glaubensmuster, wie ich bereits gesagt habe, und der formt sich im Laufe unserer Entwicklung. Das heißt, wir kommen auf die Welt, bis, sage ich mal, auf unser transgenerationales Erbe, sind wir zum gewissen Grad ein unbeschriebenes Blatt. Wir kommen verbunden im Sein auf die Welt. Ja, ein Säugling ist voll und ganz im gegenwärtigen Moment. Und dann machen wir erste Erfahrungen in den Systemen, in denen wir aufwachsen. Nehmen wir mal das Schulsystem, in dem wir vielleicht lernen, dass wir nie gut genug sind, dass wir Fehler machen, dass wir nur nach Fehlern bewertet werden, nicht nach unseren Stärken gefördert. Oder Eltern, die vielleicht sagen, du bist nicht gut genug, das muss besser werden, die uns nur auf den Arm nehmen, wenn wir eine Leistung vollzogen haben, die uns vielleicht sozusagen mit gewissen Momenten belohnen. Also lernen wir, Liebe ist gekoppelt an gewisse Dinge, die ich vollziehen muss. Und so entstehen Glaubensmuster in uns und unser Egoverstand sozusagen wird beschrieben, formt sich. Daraus entsteht ja unser Bild von der Welt. Ja, das kann sein, dass wir dann im Erwachsenenalter, im Erwachsenenleben glauben, okay, nur wenn ich jeden Tag 12 Stunden arbeite, werde ich von meinem Chef, meiner Chefin geliebt oder anerkannt. Ja, also das heißt, es finden Übertragungen sozusagen aus dieser kindlichen Entwicklungszeit ins Erwachsenenalter statt. Unser Egoverstand prägt sich mehr und mehr aus. Ja, und unser Egoverstand beschäftigt sich dann viel damit, was muss ich noch werden? Bedeutet oder sagt impliziert, ich bin noch im Hier und Jetzt, im gegenwärtigen Moment nicht gut genug. Ja, das ist, was wir sehr, sehr früh lernen. Ich muss noch etwas werden. Was willst du mal werden? Ja, anstatt den Fokus darauf zu lenken, welche Großartigkeit in deinem Sein im Hier und Jetzt steckt, welche Ressourcen, welche Fähigkeiten. Nee, geht es immer darum, was du noch nicht bist und was du noch werden solltest oder musst oder willst. Und das übernimmt unser Egoverstand auch. Das heißt, wir sind immer getrieben davon, was wir noch werden wollen und das setzt uns immer wieder unter Stress. Das heißt, wir sind sehr, sehr viel in diesem Ego verhaftet, was viel durch unsere Eltern, Lehrer, Lehrerinnen geformt wurde. Und wenn wir viel in diesem Ego verhaftet sind oder sehr unbewusst in diesem Ego verhaftet sind, dann leben wir zum gewissen Grad auch das Leben anderer Menschen, ja, die uns früh gesagt haben, wie es sein sollte und nicht unser eigenes Leben, das, was uns im Innen erfüllt, ja, aus unserem inneren Kern heraus. Und was passiert, wenn wir ständig im Ego-Verstand hängen? Es wird das Default Mode Network aktiv, davon habe ich schon gesprochen. Das Default Mode Network sind verschiedene Gehirnareale, die auf eine gewisse Art und Weise reguliert werden. Das heißt, wir können unterdessen wissenschaftlich, ja, in gewissem Maße das Ego abbilden oder können sehen, wenn der Ego-Verstand besonders aktiv ist. Und wir brauchen gewisse Momente im Leben, wo wir das Gegengewicht schaffen, indem das Task Positive Network aktiviert wird im Gehirn. Das heißt, wenn wir besonders fokussiert sind, wenn wir im Flow sind, wenn wir im gegenwärtigen Moment sind, im Sein verbunden, einer kreativen Tätigkeit nachgehen und die Zeit vergessen, dann ist unser Task Positive Network aktiv im Gehirn. Und das Problem war, oder das Problem ist, dass heutzutage dieses Task Positive Network immer mehr verkümmert und das Default Mode Network sozusagen am laufenden Band arbeitet. Während die Menschen früher hier noch viel mehr Ausgleich hatten. Ja, sie hatten Phasen, wo das Default Mode Network aktiv war, wo sie sich den Problemen gewidmet haben. Und dann, wenn sie einer Tätigkeit nachgegangen sind, im Fokus waren, in der Natur verbunden, dann war das Task Positive Network aktiv. Und wir brauchen hier eine Ausgeglichenheit, weil wenn das Task Positive Network verkümmert, dann auch all die Wirkungen, die es in unserem Körper hervorruft. Und das Task Positive Network ist wichtig, denn wenn das aktiv ist, findet in unserem Körper auch eine gewisse Regeneration statt. Es werden gewisse Botenstoffe anders ausgeschüttet oder eine Designatur ist anders, die ausgeschüttet wird in unserem Körper. Beispielsweise Botenstoffe wie DHEA, unser Regenerierungshormon, Serotonin, wenn wir in diesen Zuständen sind, Endorphine. Und wir brauchen auch diese Botenstoffe in unserem System, damit der Körper in diesem Moment ja, in den Entspannungsmodus wechseln kann, das parasympathische Nervensystem aktiv werden kann, in dem Regeneration stattfindet. Das heißt, unsere Zellen wechseln von den Überlebensmodus, wenn wir sagen im Default Network sind oder auch in der die Stressachse aktiv ist, wechselt rüber in das, in den Parasympathikus, also das Entspannungsteil des Nervensystems, und Wachstumsprozesse können in Gang gesetzt werden im Körper. Wachstum und Reparatur, Regeneration in den Zellen kann nur passieren, wenn wir nicht im Überlebensmodus sind, also ständig diesem Stress ausgesetzt, der durch den Ego-Verstand auch immer wieder getriggert wird. Ja, durch destruktive Gedanken, Glaubensmuster, all das führt zu Stress. Und in diesem Moment ist der Sympathikus aktiviert, nicht der Parasympathikus. In dem Moment bin ich im Überlebensmodus und dort findet nicht wirklich Wachstum, Regeneration statt, wie in dem Maße, in dem es stattfindet, wenn wir im Task Positive Network sind, im Sein, im gegenwärtigen Moment, in dem wir auch diesen Flow-Zuständen sind. Und der nächste Effekt ist, wenn wir sozusagen regelmäßig im Ego-Verstand und unseren Problemen und dieser Spirale, in diesem Stress festhängen, dann ist unser Fokus oder unsere Aufmerksamkeit auch mehr im Außen. Ja? In den Momenten, in denen wir gestresst sind, im Überlebensmodus, sind wir im Außen. Das heißt, wir sind bei Orten, Dingen, Personen, anstatt wirklich verbunden zu sein mit uns. Und dieser ständige Stress führt auch zu Trennung in uns. Das heißt, wir nehmen uns nicht mehr so gut wahr, unsere Emotionen nicht mehr so gut wahr, das, was in unserem Körper passiert, vielleicht auch Signale des Körpers. Wir sind ständig im Außen und wir verlieren die Verbindung zu uns. Das ist ein Grund, warum Krankheit, Symptome irgendwann entstehen können, weil wir die Verbindung zu uns verlieren, wenn wir ständig in diesem Zustand sind. Und wir verlieren somit die Verbundenheit zu uns. Und wenn wir mit uns nicht verbunden sind, können wir auch weniger mit anderen Menschen verbunden sein. Das heißt, wir nehmen andere Menschen nicht mehr so gut wahr, wir gehen vielleicht über die Grenzen anderer Menschen. Unser soziales Umfeld schrumpft und schrumpft, weil wir nicht mehr Zeit investieren, wirklich für qualitative Beziehungen, sondern eben ständig in diesem Überlebensmodus sind, arbeiten, noch was werden müssen und so weiter. Ich kann ja mal so ein paar Beispiele nennen, was eigentlich im Gehirn passiert, wenn das Task Positive Network aktiviert wird. Das heißt, wenn du beispielsweise einmal meditierst, darauf werden wir gleich noch eingehen, was Meditation bedeutet und wie man hier beginnen kann. Was es macht im Körper. Das heißt, wenn du meditierst oder aber auch wenn du einer Tätigkeit nachgehst, die dich in den Flow-Zustand bringt, wo du Zeit und Ort vergisst und auf einmal 4 Stunden rum sind und du dich wunderst, was passiert ist in den 4 Stunden, weil du so im Flow warst, so in einer Begeisterung mit dem Tun im gegenwärtigen Moment. Ja, also bei mir beispielsweise ist das handwerkliche Arbeit. Das heißt, ich bin ja natürlich durch meinen Beruf und das, was ich mache, ist auch sehr, sehr viel im Kopf unterwegs, ja, auch an meinem Arbeitsplatz. Wenn ich mit Menschen arbeite, schon auch viel in der Emotion. Aber ich brauche immer wieder dieses Gegengewicht, das mich erdet, das mich in diese Flow-Zustände bringt. Und das ist bei mir in diesem Handwerklichen der Fall. Ja. Das heißt, wenn ich sozusagen etwas bastle mit Holz und dort handwerklich tätig werde, dann kann bei mir wirklich dieser Flow-Zustand eintreten und ich bin auf einmal 2, 3 Stunden hochfokussiert und ja, ich finde schon fast schade, dass ich aufhören muss, weil vielleicht der Abend kommt und die Zeit rum ist. Ich aber gar kein Gefühl mehr für die Zeit hatte. Ja, oder eben andere verschiedene Möglichkeiten, wenn ich tanze im Hier und Jetzt, wirklich in der Lebendigkeit verbunden bin. All das sind so Momente, in denen ich eben im Sein verbunden bin. Meditation bedeutet auch, ich bin im Sein verbunden. Das ist Meditation, ist keine Technik, sondern ein Zustand. Dann wird eben das Task Positive Network aktiv. Ich kann nur mal ein paar Beispiele geben. Wenn das Task Positive Network aktiv ist, also in unserem Gehirn arbeitet in dem Sinne, dann ist es so, dass beispielsweise unsere Gehirnhälften besser synchronisiert sind. Das heißt, wir können ganzheitlicher fühlen, wir können auch ganzheitlicher denken. Es ist so, dass beispielsweise unser Scheitellappen besser reguliert ist. Der Scheitellappen ist sozusagen der Bereich des Gehirns, der uns einmal Trennung wahrnehmen lässt, ja, der uns zum Beispiel ermöglicht, dass wir, wenn wir nach Dingen greifen, die ja das richtige Gefühl für die Distanz haben, wo etwas steht, also auch für die Räumlichkeit. Wenn aber der Scheitellappen negativ reguliert ist, dann sind wir mehr in der, also praktisch für uns, dann sind wir mehr in der Trennung. Wir fühlen uns getrennter. Wenn durch das Task Positive Network, also durch Meditation in Seinszustand, der Scheitellappen besser reguliert ist, dann fühlen wir uns verbundener. Ja? Das heißt, wir fühlen uns verbunden mit uns, wir fühlen uns verbunden mit unserer Umwelt, wir fühlen uns verbunden mit den Menschen um uns herum, mit allen Lebensformen, mit der Natur. Und diese Tatsache, dass unser Scheitellappen eben nicht mehr richtig reguliert ist, wenn wir ständig im Default-Mode-Network unterwegs sind, führt dazu, dass wir immer mehr in Trennung sind und dann dementsprechend auch mehr und mehr mit den Menschen um uns herum, mit der Natur und den anderen Lebensformen umgehen, wenn wir so in der Trennung sind, weil wir den Schmerz nicht mehr wahrnehmen mit dem, was wir vielleicht auch als Menschheit dort fabrizieren. Wenn wir aber wenn der Scheitellappen gut reguliert ist und wir in dieser Verbundenheit sind, dann sind wir einmal viel glücklicher. Das heißt, ganz andere Botenstoffe werden in unseren Körper ausgesendet. Wir fühlen uns ganzheitlicher, verbundener mit uns und anderen Menschen und eben auch der Natur oder der Erde. Und das ist wirklich ein Zustand, der viel mit Glück zu tun hat, ja, indem wir uns voll und ganz, ja, integriert fühlen sozusagen in die Welt oder verbunden fühlen und eins fühlen mit allem. Und das ist so mit eines der schönsten Gefühle, wenn wir das wirklich in der Tiefe haben für uns Menschen, das wahrzunehmen. Es ist so, dass die Insula besser arbeiten kann in dem Zustand des Seins, also besser, das heißt besser arbeiten kann, besser reguliert ist. Ja. Die Insula ist einmal verantwortlich für unsere Fähigkeit, im sozialen Miteinander zu agieren. Beispielsweise, wenn ich einem Menschen ins Gesicht schaue und die Gefühle lesen kann oder lesen kann, was in dem Menschen gerade passiert. Also meine zwischenmenschliche Intelligenz, würde ich mal sagen, meine emotionale Intelligenz hat auch mit der Insula zu tun, mit diesem Gehirnbereich. Und wenn die Insula besser reguliert ist, dann werde ich auch, ja, auch zwischenmenschlich intelligenter, ich werde bessere Beziehungen führen. Ich kann besser auf andere Menschen eingehen. Ja. Und ja, wenn die Insula nicht funktioniert, dann geht auch das zwischenmenschliche Miteinander mehr und mehr kaputt. Und so wie wir heutzutage leben, ist es auch so, dass die Insula immer mehr verkümmert bei uns Menschen, ja, durch die Digitalisierung, durch die eben ständigen Probleme, die wir kreieren im Egoverstand und so weiter, durch den Stress, verkümmert sie mehr und mehr. Und das kann unter anderem auch erklären, warum wir Menschen immer wieder so miteinander umgehen. Ja, dass wir Kriege führen, dass wir uns gegenseitig Schmerz zufügen. Ja, indem praktisch auch die Insula nicht so vorteilhaft reguliert ist. Wir sind also nicht mehr so emotional intelligent. Und wenn das Task Positive Network aktiv ist, ist sozusagen auch unsere Insula besser reguliert. Das heißt, auch zwischenmenschliche Beziehungen funktionieren besser, wenn ich regelmäßig in dem Task Positive Network, also im Seinszustand, verbunden bin. Ein anderes Beispiel ist die Amygdala. Amygdala ist unser Alarmgeber im Gehirn. Das heißt, immer wenn es darum geht, dass Gefahr gewittert wird, und es muss eben nicht nur Gefahr wirklich nur im Außen sein, also wie ein Auto, das auf mich zukommt und ich schnell reagieren muss und dadurch mein Stresssystem schnell aktiviert wird. Oder damals, das heißt damals, das ist praktisch evolutionsbedingt, auch früher schon, das Stresssystem ist immer noch sehr, sehr alt in uns, wenn ein Raubtier vor uns stand, dass wir wirklich durch die Aktivierung der Stressachse über die Amygdala auf einmal die ganze Energie in den Händen und Beinen für Kampf oder Flucht zur Verfügung gestellt bekommen. Damit aber sozusagen unser gesamtes Organsystem, unser Inneres, unser Immunsystem herunter priorisiert wird in der Energieversorgung, damit wir in dem Moment sozusagen reagieren können, weil die Gefahr im Außen größer ist. Jetzt ist es halt so, dass wir auch durch unseren Ego-Verstand im Default-Mode-Network, durch das ständige Identifiziertsein mit unseren Problemen, unseren Ängsten, unseren Glaubensmustern, unser noch nicht genug sein, wir müssen noch was werden und arbeiten, 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 dass all das immer wieder dazu führt, dass auch die Amygdala aktiviert werden kann. Das heißt, auch Gedanken, die wir im Kortex denken, können ja, die Amygdala erreichen und das Stresssystem auch immer wieder aktivieren. Sodass wirklich Gedanken dazu führen, dass unser Stresssystem aktiv ist, was uns früher ja davor geschützt hat, wenn ein Raubtier vor uns stand. Das heißt, der gleiche Mechanismus läuft in uns ab. Und wenn wir eine aktivere Amygdala haben, heißt es, wir sind regelmäßig unter Stress bis hin zu chronischem Stress. Chronischer Stress führt dazu, dass Cortisol in unser System regelmäßig ausgeschüttet wird. Adrenalin, Noradrenalin bedeutet, wir haben hier verschiedene Effekte. Einmal natürlich auf unsere Epigenetik. Ja, also chronischer Stress reguliert unsere Epigenetik nachteilig. Also verschiedene Gene, die verschiedene Funktionen haben, können nicht mehr so gut arbeiten. Das heißt, wir haben direkten Einfluss auf unser gesamtes Körpersystem, in dem vielleicht ja billigere Proteine entstehen, ja, weil die Genregulierung nicht mehr so gut funktioniert, wenn wir im chronischen Stress sind. Unser Darm kann nicht mehr so gut arbeiten. Das heißt, Adrenalin wird ständig ins Darmlumen ausgeschüttet. Der Darm kann nicht mehr so gut verdauen. Es kann bis hingehen zu einem Leaky Gut, wo sozusagen Nahrung in größeren Bestandteilen auf einmal durch die Darmwand durchkommt. und ins Blut gerät, was sozusagen das Blut auf eine gewisse Art und Weise vergiften kann. All das sind so Phänomene, wenn wir dauerhaft gestresst sind, unser Immunsystem wird herunterreguliert, wir werden häufiger krank, ja, weil wie gesagt, Stress hat die Funktion, uns vor einer Gefahr im Außen zu schützen, kann aber auch im Innen durch Gedanken getriggert werden. Das heißt, das Immunsystem wird herunterreguliert und die Blutversorgung beispielsweise in Extremitäten wird angekurbelt. Das heißt, wir haben auch ein ständig niedriger oder herunterreguliertes Immunsystem und wundern uns dann, wenn wir sozusagen sehr, sehr krankheitsanfällig sind, wenn wir regelmäßig chronisch gestresst sind. Das bedeutet, Forschungen zeigen ganz klar im Task-Positive Network, wenn wir regelmäßig im Seinszustand verbunden sind, wie beispielsweise über Meditation, dass auch die Amygdala besser reguliert ist. Das heißt, sie ist herunterreguliert, sie ist nicht mehr so aktiv. Und wir sind mehr im parasympathischen Modus, mehr in der Entspannung, wo Wachstum stattfinden kann, Regeneration stattfinden kann, unsere Zellen besser miteinander kommunizieren können. Das heißt, der gesamte Organismus arbeitet harmonischer. Dann gibt es noch beispielsweise den PONS, der auch besser reguliert ist im Task-Positive Network, wenn wir im Seinszustand verhaftet sind. Das heißt, sowas wie Atmung, ja, also unbewusst ablaufende Prozesse, die über diesen Gehirnteil gesteuert werden. Das heißt, unsere Atmung ist entspannter, bewusster, ja, tiefer, regelmäßiger. Und wenn wir gestresst sind, dann ist es eben so, dass die Atmung mal häufig sehr flach wird und wir sozusagen mehr so eine Schnappatmung bekommen. Das heißt, auch unser System wird nicht mehr so gut mit Sauerstoff versorgt. Es funktioniert in beide Richtungen. Wir haben auch Sensoren in der Nase sozusagen. Wenn wir jetzt tief, entspannt ein- und ausatmen, das kannst du gerne mal versuchen, einfach ein paar Mal tief ein- und auszuatmen durch die Nase, ganz bewusst, ganz entspannt und tief, dann hat es auch wieder einen Rückkopplungseffekt ins Gehirn. Das heißt, unser Parasympathikus wird dadurch auch aktiviert und wir werden wieder entspannter. Es geht in beide Richtungen. Ja. Also, das sind so Beispiele. Unser Kortex ist auch besser reguliert im Task-Positive Network, also positiver für uns, wie in dem Ego-Verstand, Default-Mode-Network, wo wir uns eben nur mit Problemen beschäftigen. Das heißt, generell können gewisse Teile unseres Gehirns sind für uns positiver reguliert, für uns unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden. Und das ist ein Grund, warum es so wichtig ist, dass wir wirklich auch wieder darauf achten, dass unser Task-Positive Network geübt wird, dass uns gestärkt wird, weil es verkümmert in unserer Gesellschaft. Ja, auch unser Hippocampus, der fürs Lernen verantwortlich ist, verkümmert mehr und mehr in der Art und Weise, wie wir leben, der Digitalisierung, vor dem Bildschirm, vor Social Media, vor sozusagen der Dauerberieselung, die wir erleben, den immer weniger, sage ich mal, in der Tiefe habenden oder in der Tiefe entstehenden Austausch zwischen Menschen, ja, der auch immer weniger stattfindet. Das heißt, unser Hippocampus verkümmert immer mehr. Das heißt, wir sind auch nicht mehr so reflektiert, so lernfähig. Und auch das ist sehr, sehr wichtig zu beachten. Wir brauchen sozusagen wieder diese Zustände im Task-Positive Network, im Sein, im Hier und Jetzt, wo wir wirklich in diesen Flow-Zuständen sind, wo wir diese Lebendigkeit im gegenwärtigen Moment spüren, damit wir gesund sind und auch gesund werden. Ja, weil das wirkt sehr, sehr intensiv auf unseren gesamten Organismus bis hin zur Epigenetik. Das heißt, du hast einmal die Möglichkeit, über gewisse Tätigkeiten in diese Flow-Zustände zu kommen. Und eine sehr bewusste Möglichkeit ist eben die Meditation. Wahres Glück nimmst du im gegenwärtigen Moment wahr. Oder nenn mir mal ein Beispiel, wenn du mit deinem Ego-Verstand, deinem Default-Mode-Network, deinem Ego-Verstand identifiziert bist, wo es darum geht, was du vielleicht noch alles erreichen musst, welche Ziele noch nicht erreicht sind, welche Sorgen du dir machst in der Zukunft, ja, welche Probleme du hattest in der Vergangenheit. Wann du dann wirklich wahres Glück vernimmst oder wahrnimmst in dir, wenn du sozusagen nur in der Vergangenheit oder Zukunft festhängst. Denn das ist nichts anderes. Das Einzige, was vielleicht nochmal Glück in uns hervorruft, ist, wenn wir an etwas Schönes denken, das wir erlebt haben, oder an eine schöne Erwartung, die in der Zukunft kommt. Aber so wirklich wahres Glück können wir eigentlich nur im gegenwärtigen Moment wahrnehmen. Ja, beispielsweise, wir sitzen in einer Gruppe von Menschen zusammen, wir haben richtig Spaß, wir sind lebendig, wir lachen. Oder ich sitze mit meinem Menschen zusammen und wir tauschen uns in der Tiefe über unsere Gefühle aus. Oder ich spiele in einer Sportmannschaft, ja, gerade ein Spiel und bin voll im gegenwärtigen Moment. Das sind doch die Momente, wo wir wahres Glück verspüren. Oder ich bin klettern draußen, ja. Verankert mich auch im gegenwärtigen Moment. Ich bin der Natur verbunden, schwimme im See. Das sind so die Momente, wo wir im gegenwärtigen Moment sind und das ist das, wo wir auch wirklich wahres Glück wahrnehmen. Dieses Glück findet im gegenwärtigen Moment statt, im Hier und Jetzt und nicht in der Vergangenheit und schon gar nicht in der Zukunft. Wir können es natürlich visualisieren für die Zukunft, aber in dem gegenwärtigen Moment sind wir wirklich glücklich. Das heißt, wir müssen wieder lernen, uns mehr und mehr diese Momente zu schaffen. Ich will hier nicht sagen, dass wir nicht mehr denken sollen, nicht mehr planen sollen. Das ist Quatsch. Das müssen wir. Aber diese Momente, wo wir unbewusst so in diesem Ego-Verstand festhängen, wir sind auf dem Weg zum Zug oder wir sind im Auto oder wir wachen in der Früh auf und hängen sofort wieder in dieser Gedankenspirale drin, das ist nicht unbedingt nötig, sondern wirklich gezielt den Verstand, den Ego-Verstand einzusetzen, wenn wir ihn brauchen. Und dann auch wieder die Momente zu geben, wo das Default Mode Network mal sozusagen weichen kann fürs Task Positive Network, für diese Seinszustände im gegenwärtigen Moment, diese Flow-Zustände. Das ist unglaublich wichtig, weil wir haben es viel zu wenig heutzutage. Und wir brauchen es, damit unser Körper in den Ausgleich kommt, damit er regenerieren, damit er heilen kann, damit Heilungsprozesse arbeiten können. Ja, Mama braucht es auch natürlich, vielleicht Themen in der Vergangenheit aufzuarbeiten, damit ich mehr im gegenwärtigen Moment ankommen kann. Aber wie gesagt, ich kann eben auch verschiedene Möglichkeiten nutzen, um im gegenwärtigen Moment mich zu verankern und verbunden zu fühlen. Das heißt, du kannst dir beispielsweise vornehmen, einmal am Tag 15 Minuten zu meditieren. Ist für den Anfang völlig ausreichend. Und klar, es gibt die Meditationsmeister und Meisterinnen, die das von Kindesbeinen auf lernen. Die können sich einfach einen Tag hinsetzen, durchmeditieren. Und es kommt ihnen vor wie ein paar Minuten, weil sie das Zeitgefühl so verlieren, so im gegenwärtigen Moment verbunden sind. Das ist aber eine andere Liga und darum geht es auch gar nicht. Für uns ist es schon super, wenn wir schaffen, 15 Minuten immer mal für ein paar Sekunden in diesen absoluten Zustand des gegenwärtigen Moments, des Seins, dieser Verbundenheit einzutauchen. Und da in diesen Sekunden passiert unglaublich viel Regeneration in uns. Und das funktioniert folgendermaßen. Meditation, neben der Tatsache, dass es ein Zustand ist, ist es auch in gewissem Maße ein Zyklus, der uns hilft, immer wieder in diesen Zustand einzutauchen. Das kannst du dir so vorstellen, wenn du beginnst zu meditieren, dann wechselst du in die Beobachtungshaltung. Das heißt, du beobachtest dich, du beobachtest deine Gedanken, deine Emotionen, die da sind, aber du identifizierst dich nicht mit ihnen. Du glaubst nicht, du bist deine Gedanken. Das haben wir im Alltag. Ja? Wenn wir sozusagen denken, denken, denken und so drin verlieren, dass wir glauben, wir sind unsere Gedanken. Das, was die Glaubenssätze, die so ablaufen in uns, wir glauben, das sind wir, das ist die Wahrheit. Ist aber nicht so. Ja? Also wenn wir wirklich in diese Beobachtungshaltung eintauchen, dieses höhere Bewusstsein und auf einmal die Erfahrung machen, wir können auch unsere Gedanken beobachten, dann stellt sich die Frage, wer sind wir eigentlich? Also wir sind wirklich Bewusstsein, wir sind nicht unsere Gedanken. Das heißt, euch erstmal ein paar Mal tief ein- und ausatmen und dann in dieser Stille ankommen, die Augen schließen und beginnen in diese Beobachtungshaltung einzutauchen. Wirklich zu beobachten, was ist gerade, was spüre ich? Vielleicht ist ein Wind auf meiner Haut, die Luft um mich herum, die ich wahrnehme, die Gedanken, die kommen und gehen. Und dann gibt es diesen Moment, wo ich in diesen vollen, gegenwärtigen Moment eintauche. Und dann kommt ein Gedanke, mit dem ich mich identifiziere. Der Ego-Verstand, das Default Mode Network, der Teufel wird aktiv. Und er reißt mich aus diesem Verbundenheitszustand im gegenwärtigen Moment heraus. Und dann kommt der Moment der Achtsamkeit, wo mir auffällt, aha, okay, Default Mode Network ist aktiv. Und ich sage, ja, okay, es ist mir aufgefallen. Ich schicke dich wieder zurück in die Pause und komme wieder im gegenwärtigen Moment in der Beobachtung im Hier und Jetzt an, beobachte wieder meine Gedanken und identifiziere mich nicht mit ihnen, spinne sie nicht weiter und tauche wieder in diesen Zustand der Verbundenheit ein. Und dann kommt wieder der nächste Zyklus, ein Gedanke reißt mich raus, es wird mir bewusst und ich wechsle wieder bewusst ins Task Positive Network in meinem Gehirn, in diesen Zustand des gegenwärtigen Moments der Verbundenheit im Sein. Und dieser Zyklus, der kann sehr, sehr häufig sein am Anfang. Das heißt, er wie so ein Rad, was sich am laufenden Band dreht. und am Anfang noch sehr schnell. Das heißt, ich habe nur sehr, sehr kurze Momente, manchmal nur Millisekunden, wo ich in diesen Zustand eintauche und denke, wow, und diese Glücksgefühle im Körper ausgeschüttet werden. Und dann kommt wieder ein Gedanke, der mich rausreißt. Und ja, das, je mehr ich sozusagen meditiere, umso mehr kann ich das üben. Und je mehr Jahre, je mehr Wochen ich meditiere, umso länger werden diese kurzen Zustände, dieses Verbundenseins, dieser reinen Meditation, wo wirklich dann, ja, diese Glücksgefühle in mir ausgestoßen werden und ich dieses Glücksgefühl im Hier und Jetzt verankert zu sein wahrnehme. Und die werden dann immer länger, je mehr ich übe. Und das ist wichtig zu verstehen, weil häufig begegnet uns oder begegnet mir auch immer wieder so der Satz, ja, ich habe es probiert, aber das klappt bei mir nicht. Die Gedanken reißen mich sofort raus. Ja, und es ist normal, dass sich die Gedanken am Anfang sofort wieder rausreißen. Und wenn du das akzeptierst, dass es eben dieser Zyklus ist, der sehr, sehr schnell sich dreht und ich wirklich nur kurze Sekunden immer auch in diesen, innerhalb dieser 15 Minuten Meditation habe, wo ich wirklich in diesem Zustand bin, dann ist das okay, weil wir müssen es erstmal üben. Und wenn du es wirklich durchziehst, dann machst du die Erfahrung, dass nach ein paar Jahren dieser Zustand immer länger wird und du wirklich, mach mal dann vielleicht sekundenlang in diesem reinen Zustand gedankenlos verbunden im gegenwärtigen Moment sein kannst. Und ich kann es dir nur ans Herz legen, weil Meditation, ja, ist einfach ein Riesenschlüssel einmal für unser Wohlbefinden, für unser Geerdetsein im gegenwärtigen Moment, aber auch für unseren gesamten Körper. Ja, Meditation, es gibt unglaublich tolle Studien, die zeigen, Meditation wirkt aufs biologische Alter, epigenetisch. Das heißt, wenn wir messen, also es gab eine Untersuchung, die hat Langzeitmeditierende untersucht und hat gesehen, okay, die haben ein geringeres biologisches Alter als Menschen, die nicht meditieren. Das heißt, sie sind zwar kalendarisch vielleicht genauso alt, aber biologisch deutlich jünger. Das heißt, sie kriegen später Alterskrankheiten oder sie werden auch vielleicht auch ein bisschen älter. Ja, das heißt, Meditation wirkt auf unser biologisches Alter. Aber generell auch diese Zustände, Menschen, die eben viel im Sein, im Genuss sind, im gegenwärtigen Moment verbunden mit sich, werden damit auch ein geringeres biologisches Alter haben, weil sie weniger Stress haben, der wiederum, ja, die Struktur unserer DNA beispielsweise schädigt, wenn er chronisch ist. Ja, oder unsere Epigenetik fehlreguliert. Es gibt Studien, die zeigen, dass Gene des Immunsystems deutlich besser arbeiten können, besser reguliert sind, wenn wir regelmäßig meditieren. Ja, es gibt viele Untersuchungen auch zum Immunsystem, also Immunsystemwerte, die wiederum besser sind, wenn ich regelmäßig meditiere. Das heißt, ich habe hier wirklich einen großen Einfluss auf meine Gesundheit. Ich habe einen Einfluss darauf, wenn ich in diesem Task Positive Network regelmäßig bin, in diesem Seinszustand der Verbundenheit im Hier und Jetzt, dass auch meine Gene besser reguliert werden, also mein ganzes System häufiger in den Wachstumsmodus wechseln kann, in dem eben Wachstum und Regeneration stattfinden kann, vor allem aber auch unsere Heilungsprozesse besser arbeiten können. Deshalb lade ich dich ein, wirklich regelmäßig dich der Meditation zu widmen, einfach mal zu reflektieren. Wenn du vielleicht auch ein Mensch bist, der regelmäßig eh schon viel in der Natur ist, dann muss es gar nicht unbedingt immer gleich so häufig die Meditation sein. Vielleicht bist du dann schon verbunden im Hier und Jetzt. Vielleicht entscheidest du dich auch häufiger in die Natur zu gehen, mehr zu beobachten, den Baum, der sich im Wind biegt, die Tiere, die vielleicht im Wald unterwegs sind und ohne zu bewerten, einfach mehr zu beobachten und dich mit der Natur zu verbinden. Das hat auch diese Effekte. Also welchen Weg auch immer du wählst, um mehr oder wirklich voll und ganz immer wieder in diesen gegenwärtigen Moment zu wechseln und dein Task Positive Network zu trainieren im Gehirn, hilft dir dabei, dich besser zu fühlen, ganzheitlicher zu fühlen und langfristig auch gesund oder gesünder zu bleiben. Ja, dann vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir sehen uns in einer unserer weiteren Podcast-Folgen wieder. Und ja, ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren.
Das war es für die Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Webseite www.healversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf Die Macht der Epigenetik.